Leuchtet?
Leuchtet.
Alles klar. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Zurückgespult. In diesem Podcast öffnen wir unser Argon-Hörbucharchiv und werfen in einstündigen Features einen Blick in die Geschichte. Ihr hört hier also Hördokumentationen, die vor circa 10 Jahren bei uns erschienen sind und die wir euch auf diesem Weg nochmal zur Verfügung stellen. Los geht es heute mit einem Feature zur Watergate-Affäre. Wir wünschen euch eine spannende Hörstunde.
Der Fall Watergate ist das legendärste Beispiel für investigativen Journalismus. Als ein Herzstück des Mythos von Pressefreiheit und der Presse als vierter Gewalt ging es in die Geschichte ein. Die Washington Post und die Journalisten Carl Bernstein und Bob Woodward deckten den größten Politskandal der amerikanischen Geschichte auf, der zum ersten und bis heute einzigen Rücktritt eines Präsidenten führte. Bob Woodward über die Bedeutung des amerikanischen Traums für seine Arbeit.
What in my business I found is that we basically do.
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass wir im Grunde eine freie Presse haben, dass wir unabhängig sind. Aber das verdanken wir Menschen, die an eine unabhängige Presse glauben, die an Artikel 1 der Verfassung glauben, die einen offenen Diskurs für unverzichtbar halten, die Geheimnisse und eine geheime Regierung hassen, die geheime Machtkonzentrationen verabscheuen. In gewisser Weise hat man also in meinem Beruf 1 Million Verbündete da draußen. Menschen, die grundsätzlich an der Wahrheit interessiert sind, einem helfen wollen, die wissen, dass die Wahrheit reinigend ist, dass sie das einzig Richtige ist, dass eine Gesellschaft auf sie nicht verzichten kann.
Watergate. Der Fall von Präsident Nixon. Eine Hördokumentation von Heiko Petermann. Am Sonntag, den 18.06.1972, titelt die Washington Post auf der ersten Seite »Five held in plot to bug Democratic offices here«. Es ist gerade einige Stunden her, dass 5 Ex-CIA-Mitarbeiter bei einem nächtlichen Einbruch in das Hauptquartier der Demokratischen Partei in Washington überrascht worden sind. In ihren Taschen Abhöranlagen, Fotoausrüstung und druckfrische Dollar.
Am Wochenende wurden 5 Männer in Washington im Hauptquartier der Demokraten verhaftet. Sie waren offenbar beim Installieren von Abhörwanzen.
Die Einbrecher durchsuchten Akten und entwendeten Dokumente. Die 5 Verdächtigen waren ausgestattet mit Fotoapparaten, die von der Polizei sichergestellt wurden.
Was zunächst wie ein normaler Einbruch aussieht, weist in Anbetracht der Ausrüstung und weiterer bereits installierter Abhöranlagen in den Büroräumen auf eine Auftragsarbeit hin. Als Bob Woodward in der Redaktion der Washington Post die Polizeimeldung in den Händen hält, überkommt ihn eine Ahnung.
Da war dieser Polizeibericht, anscheinend ein unbedeutender Einbruch in die regionale Wahlzentrale der Demokraten. Ich war für die Nachtschicht zuständig. Es war ein Samstagmorgen, ich glaube Sommer. Die Redakteure überlegten, wen können wir schicken? Wer ist blöd genug, an dieser Geschichte am Samstagmorgen zu arbeiten? Und sie dachten gleich an mich. Also bin ich mit Karl und 7 oder 8 anderen dahin gefahren und ging zu der Anklageerhebung für die 5 Einbrecher und der Richter fragte einen, wo er arbeitete, und der murmelte etwas. Er wollte es nicht sagen. Es klang wie CIA. Und der Richter sagte, was? Und er sagte, CIA. Und der Richter sagte, sprechen Sie lauter, wo arbeiten Sie? Wo haben Sie gearbeitet? Und er sagte, CIA, Central Intelligence Agency. Und ich weiß noch, dass ich dachte, oh, das ist keiner deiner üblichen Einbrüche.
CIA, ein nahezu magisches Wort. Jedes Kind kannte in den USA die Central Intelligence Agency, jenen Geheimdienst, dessen Arbeit in einer Dunkelsphäre der Politik angesiedelt war. Den Journalisten ist klar, dass dieser Fall ein besonderer ist, ein besonderer werden kann. Kurz darauf wissen sie bereits, dass nicht nur James McCord, sondern auch die anderen Einbrecher früher mit der CIA verbunden waren. McCord war aber nicht nur mit der CIA verbunden.
Es stellte sich heraus, dass einer von ihnen ein Büro im Hauptquartier des Komitees für die Wiederwahl des Präsidenten hat. Dieselbe Person hat einen Vertrag als Sicherheitsberater des Republikanischen Komitees.
Amerika befindet sich 5 Monate vor der Wahl. Und der Sieg der Republikaner mit Nixon an der Spitze scheint sicher. Machte da eine Abhöraktion bei den Demokraten überhaupt Sinn? Der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, McGovern, ist Präsident Nixon hoffnungslos unterlegen. Doch gleichzeitig ahnen auch alle, dass eine Verwicklung des Weißen Hauses in diese Aktion möglich ist. Eine gute Story. Trotzdem traute man sich in der Redaktion der Washington Post noch nicht, die Geschichte auf die erste Seite zu bringen. Noch war es nur eine Polizeistory für den Lokalteil. Auf die Veröffentlichung des Artikels reagiert der frühere Justizminister John Mitchell, jetzt Leiter des persönlichen Wahlkampfbüros von Nixon, mit einem strikten Dementi. McCord habe zwar für das Büro gearbeitet, es gebe aber schon seit einigen Monaten keine Verbindung mehr zu ihm. Nur, wer hat dann McCord und die anderen angeheuert? Wer bezahlte sie mit druckfrischen Dollarnoten in fortlaufenden Nummern? Und wem sollten die Informationen aus dem Büro der Demokraten nutzen? In Washington stellt der Vorsitzende der Demokraten, Lawrence O'Brien, drängende Fragen nach der Integrität des politischen Systems. Das politische Gefüge in Washington beginnt zu beben. Der entscheidende Hinweis steckt in einem kleinen Detail, das Woodward spät nachts von einem Polizeireporter der Post bekommt. Die Information ist ein Volltreffer. Ein Scoop, eine Titelstory mit Sprengstoff. Bob Woodward erinnert sich.
Ist die CIA darin verwickelt? Nun, zumindest steht fest, dass eine Menge CIA-Mitarbeiter darin verwickelt waren und sie versuchten, die CIA dafür zu benutzen, um die FBI-Ermittlungen zu verschleiern. Aber man konnte die CIA dafür nicht festnageln. Es war eine Operation des Weißen Hauses. Man denkt bei der CIA nicht automatisch an das Weiße Haus. Aber einige Tage später erfuhren wir durch die Arbeit eines anderen Reporters etwas von einem geheimnisvollen Eintrag in den Adressbüchern von 2 der 5 Einbrecher, der ganz einfach sagte, H. Hunt, W. Haus.
Woodward macht das Einfachste, was ein Journalist machen kann. Er ruft im Weißen Haus an.
Also rief ich im Weißen Haus an und fragte nach Mr. Hunt. Und er kam an den Apparat und ich sagte, warum ist Ihr Name in den Adressbüchern dieser 2 Einbrecher, die im Büro der Demokraten verhaftet wurden? Und er rief, um Gottes Willen, und legte auf. Und seine Stimme klang, als würde er sagen, das war's für mich. Das sagte noch nicht viel, aber genug, um hellhörig zu werden. Und es stellte sich heraus, dass er seit Jahren für die CIA arbeitete und jetzt im Weißen Haus war als Berater von Chuck Colson, der für Nixon die Drecksarbeit erledigte.
Chuck Colson, der Mann des Präsidenten fürs Grobe. Er fungierte in der Rolle eines Sonderberaters. Einer seiner Berater wiederum ist jener Howard Hunt, dessen Name in den Notizbüchern der Einbrecher stand. Für die Journalisten der Washington Post steht nun die Verbindung der Einbrecher zum Weißen Haus, das heißt zu Personen in Präsident Nixons Stab, fest. Doch wusste davon der Präsident? Der Chefredakteur der Washington Post setzt jetzt die beiden Journalisten Bob Woodward und Carl Bernstein auf den Fall an.
Hunt, H-U-N-T. Und die Telefonnummer war die vom Weißen Haus. Jeder halbwegs vernünftige Reporter kannte sie. Also, wenn das nicht dein Interesse weckt, dann bist du kein Journalist.
Woodward und Bernstein belauern sich. Jeder arbeitet für sich an der besseren Geschichte, am besseren Artikel. Inzwischen hat die weitere Recherche ergeben, dass Ex-CIA-Mann McCord als Oberstleutnant der Luftwaffe in einer Sondereinheit gearbeitet hat, die Listen sogenannter radikaler Elemente erstellte und an Notfallplänen zur Zensur der Medien arbeitete. James McCord, Ex-CIA. Howard Hunt, Ex-CIA. Chuck Colson, der Hedgeman des Präsidenten und, wie ihn jemand charakterisierte, eine von den hintergründigen Gestalten, die Pannen ausbügeln und die schmutzige Arbeit verrichten, wenn es nötig ist. Doch wie weit reichte die Affäre? Welche Rolle spielte der Präsident? Auf keinen Fall wollten die Journalisten in den Geruch von Präsidentenjägern kommen, vor allem nicht in Wahlkampfzeiten. Später wird man es ihnen trotzdem vorwerfen. Doch was, wenn der Präsident wirklich in diese Machenschaften verwickelt war? Der Pressesekretär des Präsidenten wiegelt den Zwischenfall als einen drittklassigen Einbruchsversuch ab, der keinen weiteren Kommentar des Weißen Hauses erfordere. Die Bunkermentalität im Weißen Haus war bekannt und viele meinten, dass diese Abhöraktion durchaus zum Profil des Präsidenten passen könnte. In der Postredaktion ist man noch vorsichtig. Bernstein schreibt ein fünfseitiges Exposé über die mögliche Verwicklung des Präsidentenbüros. 5 Tage nach dem Einbruch, am 22. Juni, tritt der Präsident persönlich an die Öffentlichkeit und dementiert jegliche Verwicklung in den besonderen Vorfall. Doch welcher besondere Vorfall war gemeint? Mittlerweile gab es mehrere. Die Reporter haben geheime Wahlkampfspenden recherchiert. Es gibt den massiven Verdacht, dass der Wahlkampf der Demokraten durch die Sonderberater des Präsidenten mehrfach kriminell gestört wurde. Dass weitere Abhöraktionen geplant waren und Howard Hunt Informationen über das Privatleben von Senator Edward Kennedy beschafft hat. Zu diesem Zeitpunkt tritt überraschend John Mitchell aus persönlichen Gründen als Leiter des Wahlkampfbüros des Präsidenten, des CRP, zurück. Es ist den Journalisten sofort klar, dass ein Mann wie Mitchell nicht freiwillig auf die Macht verzichtet. Es musste also mehr hinter der Watergate-Affäre stecken. Seit Amtsantritt von Nixon 1968 war das Verhältnis zwischen Presse und Weißem Haus gestört. Manche sagen seit Beginn seiner politischen Laufbahn. Zahlreiche, undichte Stellen, über die immer wieder Informationen aus Regierung und Verwaltung an die Öffentlichkeit gelangten, hatten schon zu Beginn der Präsidentschaft für die sogenannte Berliner Mauer um das Weiße Haus gesorgt. Mit aller Energie versuchten Nixon und seine Leute, diese Informanten zu finden. Dafür war ihnen fast jedes Mittelrecht. Das sollte aber erst später bekannt werden. Zu jener Zeit ging ein Riss durch Amerika. Während der unpopuläre Krieg in Vietnam dem Höhepunkt zuging, waren die Straßen der USA voller Protest gegen diesen Krieg, gegen die Regierung. Bob Woodward?
Ich war gegen Vietnam. Es war eine schwierige Zeit, weil man in etwas involviert war, von dem man dachte, dass es falsch ist. Du kannst nicht beweisen, dass es falsch ist, aber du bist dir ziemlich sicher. Es war mein letztes Jahr in der Navy. Ich war hier in Washington stationiert, lebte drüben in der Peace Street und abonnierte eine Zeitung, die sich Washington Post nannte und einen jungen, sehr lebhaften Redakteur namens Ben Bradley hatte. Ich las sie das ganze Jahr 1969-70. Du konntest in dieser Zeitung eine Energie spüren. Du konntest fühlen, dass sie keine einfach ablehnende Haltung gegenüber der Regierung einnahmen, sondern eine kritische Haltung, eine verantwortungsbewusste Berichterstattung. Warum ist das passiert? Wie ist das passiert? Was steckt dahinter?
There is accountability reporting. Why did this happen? How did it happen? What secret?
Eine streng geheime Studie des Pentagon über die Hintergründe dieses nicht zu gewinnenden Krieges befand sich plötzlich in der Hand der New York Times, die Teile daraus veröffentlichte. Die Regierung Nixon stoppte mit Hilfe eines Richters weitere Veröffentlichungen mit der Begründung, dass eine Gefahr für die nationale Sicherheit bestehe. Die Wahrheit stand wieder einmal gegen die Politik. Die Presse musste ihre Aufgabe definieren. Auch die Washington Post hatte die sogenannten Pentagon-Papiere vorliegen. Chefredakteur Ben Bradley traf sich in der entscheidenden Nacht mit seinen Redakteuren und der Herausgeberin Catherine Graham.
Und dann kam der kritische Moment. In der Nacht, bevor wir veröffentlichen wollten. Wir waren in meinem Haus. Alle Reporter waren da. Die Redakteure arbeiteten an dem Artikel und einer schrieb irgendetwas für den nächsten Morgen. Und dann kam der Augenblick, an dem wir ihre Freigabe brauchten. Die Anwälte erklärten ihr alles. Und einer der Anwälte war großartig, obwohl er gegen die Veröffentlichung war. Aber die Art und Weise, wie er formulierte, seine Vorsicht war so wichtig. Er sagte, ich glaube, ich bin nach sorgfältiger Abwägung dagegen. Aber schließlich sagte sie, also gut, ich finde, wir sollten es veröffentlichen. Drei Journalisten legten gleichzeitig den Hörer auf. Das war's. Wir hatten das, wofür wir gekommen waren, und wir wollten nicht riskieren, dass sie ihre Meinung nochmal ändert. Am nächsten Tag gingen wir in Druck.
Die Washington Post veröffentlichte trotz richterlichen Verbots. Es kam zur letztlich erfolglosen Anklage gegen die Zeitung wegen Geheimnisverrats und Gefährdung der nationalen Sicherheit durch keinen geringeren als den damaligen Justizminister John Mitchell. Seitdem war insbesondere die Post im Fadenkreuz der Nixon-Administration. Die Pressefreiheit als Verfassungsgut wurde von Leuten wie Mitchell umgedeutet zu der Freiheit, die sie meinten und die der Regierung nutzt. Doch nicht nur Mitchell ist des Präsidenten Mann. Wo immer sich die Gelegenheit bietet, versucht Nixon, wichtige Positionen mit seinen Leuten zu besetzen. Die Presse bemerkt und kritisiert frühzeitig diese Entwicklung. Bob Woodward.
Er missbrauchte die Präsidentschaft immer wieder für persönliche Racheakte, um alte Rechnungen zu begleichen. Aber dafür ist eine Präsidentschaft nicht da. Und was an Nixons Amtszeit besonders traurig ist, neben Kriminalität und Machtmissbrauch, ist schlicht, dass, soweit ich jetzt weiß, wirklich niemand auf diesen Bändern auch nur einmal darüber redet, was das Richtige, das Beste für das Land wäre. Es dreht sich alles immer nur um Nixon. Welche Auswirkungen hat es auf mich, Nixon, den Präsidenten? Wem bin ich was schuldig? Wem muss ich was heimzahlen?
Pay someone back, either good or bad, for what they have done to me.
Der frühere FBI-Aktechef Edgar Hoover, zwar schon längst aus dem Amt geschieden, wusste offensichtlich über die geheimen Aktionen der Nixon-Mannschaft Bescheid. Kurz vor seinem Tod sagte er im Mai 1972,
ich würde sie alle achtkantig aus meinem Büro hinauswerfen. Dieser erlesene Verein wird ihm eines Tages noch eine Suppe einbrocken, die ihm schwer im Magen liegen wird.
Als Zentrum der illegalen Aktivitäten schält sich sehr schnell das CRP, das Committee to Re-Elect the President, deutsch das Komitee zur Wiederwahl des Präsidenten, heraus. 1971 überredete Nixon seinen Justizminister John Mitchell, die Leitung des Komitees zu übernehmen. Über seinen Schreibtisch liefen von da an viele, wenn nicht alle Aktionen des weit verzweigten Netzes, bis er kurz nach dem Watergate-Einbruch zurücktritt. Damit endete allerdings nicht seine Mitarbeit, doch dies sollte erst später bekannt werden. Howard Hunt, der Verantwortliche für die Abhöraktion in der Zentrale der Demokraten, ist abgetaucht und wird mittlerweile von 150 FBI-Agenten gesucht. Auch das Weiße Haus ist abgetaucht und legt falsche Fährten. Es geht um viel. Es steht unmittelbar die erneute Nominierung des Präsidenten für eine zweite Amtszeit auf dem Parteitag der Republikaner in Miami an. Während Richard Nixon mit klarer Mehrheit schließlich zum Kandidaten gewählt wird, zieht am gleichen Tag ein Richter seine Entscheidung zur Veröffentlichung von Zeugenaussagen zurück. Es sind die Aussagen von John Mitchell und anderen Mitgliedern des CRP. Hat der Richter unter Einflussnahme des CRP entschieden? Überraschenderweise ruft er Bernstein in der Redaktion an und rechtfertigt sich.
Ich möchte keinen Zweifel daran lassen, dass ich diesen Fall außerhalb des Gerichtssaals mit niemandem besprochen habe. Und dass politische Rücksichten bei der Beschlussfassung keinerlei Rolle gespielt haben.
Die Entscheidung des Richters und sein Rechtfertigungsversuch war ungewöhnlich genug und bestärkte die beiden Journalisten in ihrer Vermutung, dass sie es mit einem illegalen Netzwerk zu tun haben, einer möglicherweise weitreichenden Verschwörung. Seit dem 1. August unterzeichnen Bernstein und Woodward ihre Artikel gemeinsam. Ihr Stil ist gegensätzlich, wie auch meistens ihre Arbeitsmethoden. Und so schreiben sie die Geschichten doppelt, legen sie übereinander und nehmen das Beste daraus. Allerdings belauern sie sich nach wie vor, denn wer wollte nicht bei der Recherche die Story, den Scoop finden? Das sorgfältige Ringen um die Wahrheit hat allerdings viele Helfer. In der Redaktion, in den Ministerien und in der Politik. Aus unterschiedlichen Motivationen. Einige wollten sich als Mitwisser nicht noch weiter in den kriminellen Abgrund der Regierung reißen lassen. Einige unterstützen die Journalisten aus grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Gründen. Viele aus moralischer Empörung. Die wichtigste Quelle ist seit dem Einbruch ein hochrangiger Informant von Bob Woodward. Er ist untrennbar mit dem Fall Watergate verbunden. Als Deep Throat geht er in die amerikanische Geschichte ein und wird als kettenrauchender Mann im Schatten zum Filmhelden. Seine Motive sind Patriotismus und moralische Integrität von Politik. Seine Identität wird über 30 Jahre eines der bestgehüteten Geheimnisse Amerikas. Es ist ein Deal zwischen dem Informanten und dem Journalisten. Er bestätigt Informationen auf Nachfrage, wird keine neuen Informationen bringen. Einen echten Geheimnisverrat verbietet ihm offensichtlich sein Amtseid und vielleicht auch die Gefahr. Sein Satz »Just follow the money«, folgen Sie dem Geld, weist die Spur. Innerhalb weniger Tage werden aus dem illegalen Geldfonds von $25.000 89.000, dann 750.000, später werden es noch mehr. Die Anschuldigungen der Post zwingen Nixon am 29. August, 6 Tage nach seiner Nominierung für eine zweite Amtszeit, zu einem harten Dementi.
Ich erkläre kategorisch, dass diese Untersuchung ergeben hat, dass niemand im Weißen Haus, keine Person, die gegenwärtig der Regierung angehört, an diesem höchst bizarren Zwischenfall beteiligt gewesen ist. Schmerzlich in Fällen dieser Art ist nicht die Tatsache, dass sie vorkommen, denn übereifrige Leute tun im Wahlkampf oft Dinge, die nicht rechtens sind. Schmerzlich ist vielmehr der Versuch, sie vertuschen zu wollen.
Die versammelten Journalisten geben sich eigenartigerweise mit der Erklärung zufrieden. Die Frage nach der Herkunft des Geldes taucht nicht auf. Ist es die respektgebietende Strahlkraft des Amtes? Oder ist es eher die Angst vor diesem mächtigsten Mann des Landes und seiner Lobby? Schnell wird offensichtlich, dass das FBI Informationen zurückhält, die auf eine Verwicklung des Weißen Hauses hinweisen. Langsam steigern sich Bernstein und Woodward in eine gewisse Paranoia, unterhalten sich nur noch bei lauter Radiomusik, telefonieren nur noch von öffentlichen Telefonzellen. Bernstein fühlt sich überwacht. Die leitenden Redakteure beobachten sie, aber solange sie gute Geschichten produzieren? Immer enger wird das Netz der Informanten und immer mehr Aussagen lassen vermuten, dass im Weißen Haus eine Verschwörung existiert, die über ein landesweites Netz verfügt.
Die entscheidende Entdeckung für Karl und mich war, dass man Watergate nicht für sich allein betrachten durfte. Da waren noch andere Einbrüche. Da war ein ganzer Geheimdienstapparat. Bei allen Kampagnen von demokratischen Kandidaten gab es Spione, die von Nixons Wahlkomitee beauftragt und bezahlt wurden, um die Kampagne zu sabotieren. Durch scheinbar kleine Pannen, die aber letztlich verheerenden Schaden anrichteten. Falsche Presseberichte, Verleumdungen und so weiter, nur um Unruhe zu stiften.
Am 15. September, also bereits nach 3 Monaten, werden die 5 Einbrecher sowie die Auftraggeber Howard Hunt und Gordon Liddy angeklagt. Justizminister Richard Kleindienst nennt die Anklage eine der intensivsten, objektivsten und sorgfältigsten Untersuchungen seit vielen Jahren, die quer durch die ganzen Vereinigten Staaten sowie ins Ausland führten. Später werden sie als die Klempner für immer in die Dokumentation über den Watergate-Fall eingehen. Bislang haben sich Woodward und sein Informant Deep Throat über eine kleine rote Fahne in Woodwards Blumenkasten zum Treffen verabredet. Jetzt wird dieses für jedermann sichtbare Signal zu riskant, denn das FBI sucht fieberhaft nach dem Informanten im Regierungsapparat. Sie verabreden fortan ein neues Zeichen, die eingekreiste 2 auf Seite 20 der New York Times. Wie Deep Throat an seine morgendliche Zeitung kam, blieb Woodward immer ein Rätsel. Immer wieder treffen sie sich im Halbdunkel der Tiefgarage. Deep Throat erzählt dem Reporter, dass im FBI wichtige Aussagen verschwinden und dass der Auftrag besteht, die Verbindungen von Watergate ins Weiße Haus zu vertuschen. Er nennt ihm Personen, Zusammenhänge. Für Woodward ist jede neue Information eine neue Schwierigkeit, denn er muss sie durch unabhängige Aussagen bestätigen, um seine wichtigste Quelle nicht zu gefährden. Am 29. September haben sich die Indizien gegen John Mitchell so weit verdichtet, dass Bernstein versucht, ihn persönlich für eine Stellungnahme ans Telefon zu bekommen.
Sir, entschuldigen Sie, dass ich Sie zu so später Stunde noch belästige, aber wir bringen in der morgigen Ausgabe einen Bericht, der darauf hinausläuft, dass Sie seinerzeit als Justizminister einen geheimen Fonds des Wahlkampfausschusses kontrolliert haben.
Jesus! Das steht da? Was steht da drin?
Ich lese Ihnen die ersten paar Abschnitte vor.
Bernstein kam nicht weit.
Und diesen ganzen Mist setzen Sie in die Zeitung? Das ist doch alles dementiert worden. Ich sag Ihnen, die Titten von Katie Graham werden durch eine große, dicke Mangel gedreht, wenn das drinsteht. Großer Gott! Das ist doch wirklich das blödeste Gewäsch, das ich je gehört habe. Ihr spielt da mit ziemlich hohem Einsatz. Sobald ihr Ed Williams und die anderen Kerle bezahlt habt, werden wir mit einer Geschichte über euch herauskommen.
Eine wunderbare Geschichte. In der Redaktion diskutiert Bernstein mit den Kollegen. Doch die Entscheidung, das Gespräch mit Mitchell zu drucken, kann nur Chefredakteur Van Bradley treffen. Dieser fragt, ob Mitchell möglicherweise betrunken war. Auf das Nein von Bernstein kommt die kommentarlose Zustimmung. Bereits bei der Veröffentlichung der Pentagon-Papiere zeigte Bradley eine ähnlich kompromisslose Haltung.
Man hält Journalisten im Allgemeinen nicht unbedingt für Patrioten. Man würde sie wohl kaum für kompetent genug erachten, zu beurteilen, was geheim bleiben muss und was nicht, was eine Gefahr für die Vereinigten Staaten darstellt und was nicht. Aber das waren wir. Zu jener Zeit waren wir kompetenter als viele der Zeugen der Regierung, die gegen uns aussagten. Wie etwa ein stellvertretender Verteidigungsminister, der ein oder zwei Jahre vorher noch Unterstützer der Republikaner war, eine Autofirma leitete oder Autos verkaufte in Omaha oder weiß Gott wo. Die meisten von uns hatten im Zweiten Weltkrieg gedient. Und wir hatten unsere Möglichkeiten, an geheime Papiere zu kommen, also nutzten wir sie. Aber daraus entstand nie eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Information und Wahrheit sind keine Gefahr für die Sicherheit. Davon waren wir überzeugt.
5 Tage später erscheint in der Los Angeles Times ein langes Interview mit Alfred C. Baldwin III., Der ehemalige FBI-Agent erzählt darin von diversen Abhöraktionen bei den Demokraten durch die CRP und vor allem nennt er auch die Namen der Auftraggeber. In der Redaktion der Washington Post ist man sauer. Van Bradley knurrt.
Das hätte ich gerne bei uns gesehen.
Die Journalisten der Post sind jetzt wieder unter Zugzwang. In Ausnahmefällen war vereinbart, dass Woodward Deep Throat auch zu Hause anrufen kann. In Ausnahmefällen. In der Nacht vom 7. Oktober auf den 8. trifft er Deep Throat gegen 1:30 in der Tiefgarage, beginnt seine Informationen aufzuzählen und versucht, die richtigen Fragen dazu zu stellen. Wie weit reichte das Netzwerk der CRP?
Ich weiß von nachrichtendienstlichen Unternehmungen und Spielchen in Illinois, New York, New Hampshire, Massachusetts, Kalifornien, Texas, Florida und im District of Columbia.
Frage um Frage beantwortet er. Die Zeit verrinnt. Aber die entscheidende Information ist immer noch nicht gekommen. Woodward wird ärgerlich. Wie weit nach oben ging die Kette der Verantwortung für dieses System? Auch Deep Throat ist des Versteckspielens müde. Es bricht regelrecht aus ihm heraus.
Eindeutig eine Aktion des Weißen Hauses. Mit absoluter Zuverlässigkeit in den Mauern ausgearbeitet, die das Weiße Haus und das Regierungsgebäude umschließen. Reicht das?
Woodward gibt sich damit noch nicht zufrieden.
Okay, die Sache ist zu ernst. Ihr könnt mit Sicherheit behaupten, dass 50 Leute für das Weiße Haus und das CRP gearbeitet haben. Die Justizbehörden und das FBI wissen davon, auch wenn sie diesen Dingen nicht nachgegangen sind. Man kann sogar behaupten, dass es mehr als 50 waren.
Deep Throat sieht elend aus, als sie sich um 6 Uhr morgens trennen. Beide Männer sind sich der möglichen Folgen ihres Gespräches bewusst. War der letzte Satz ein Hinweis auf den Präsidenten? Der Tag vergeht für Woodward und Bernstein mit hektischen Telefonaten, Statements und Dementis. Um 18 Uhr liegt der Artikel zum Druck bereit und geht über den Fernschreiber. Die Ermittlungsakten des FBI haben festgestellt, dass der Watergate-Einbruch mit einer massiven Kampagne politischer Spionage- und Sabotageakte in Zusammenhang steht, die von Beamten des Weißen Hauses und Mitgliedern des Ausschusses zur Wiederwahl des Präsidenten gelenkt wird. Mehr als die Hälfte der amerikanischen Zeitungen übernimmt den Artikel der Washington Post. Die CRP dementiert.
Der Bericht der Washington Post beruht auf reiner Spekulation und stellt geradezu ein Sammelsurium an Absurditäten dar.
Erstaunlicherweise zeigen die Veröffentlichungen über kriminelle Aktivitäten im Umfeld des Präsidenten auch nach 5 Monaten keine nennenswerten Resultate in der Bevölkerung. Im Gegenteil. Die Presse und allen voran die Washington Post wird verdächtigt, eine politische Kampagne zu führen. Der republikanische Senator Robert Dole attackiert die Zeitung.
In diesen vergangenen Wochen ist die republikanische Partei Opfer eines Sperrfeuers unbegründeter und aus der Luft gegriffener Behauptungen von Seiten George McGoverns und seiner Verbündeten in dieser Dreckschleuderei der Washington Post geworden.
Ungeachtet der fortlaufenden Negativschlagzeilen im Fall Watergate, aber einiger außenpolitischer Fortschritte auf dem Weg zu einem Ende des Vietnamkrieges, wird Präsident Nixon am 11. November mit großer Mehrheit für weitere 4 Amtsjahre zum Präsidenten gewählt.
Richard Nixon ist mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt worden.
Trotz des Wahlerfolgs von Nixon bleiben die Reporter der Washington Post an der Watergate-Geschichte dran, mit erheblicher Unterstützung des Chefredakteurs Ben Bradley und der Herausgeberin Catherine Graham. Bob Woodward erinnert sich.
Und sie fragte: Wann wissen wir alles über Watergate? Wann kommt endlich die ganze Wahrheit raus? Ziemlich optimistisch. Sie tat so, als wäre das unausweichlich. Und meine Reaktion war, ich sagte, nun, Karl und ich denken, es wird niemals rauskommen. Nixon und sein Weißes Haus sind so gut darin, Fakten zu vertuschen, Informationen zurückzuhalten, ihre Aufdeckung zu verhindern, dass wir es niemals erfahren werden. Und sie sah mich verwundert an und sagte, niemals? Das kann nicht Ihr Ernst sein. Gehen Sie der Sache auf den Grund. Es ist Ihre Aufgabe, alles rauszubekommen.
Der Auftakt des Jahres 1973 ist dramatisch. Dieses Mal sind die Reporter nur Zaungäste. Am 8. Januar öffnet Richter John Sirica, berüchtigt als Maximum John, das Verfahren gegen die 5 Einbrecher und die früheren Mitarbeiter des CRP-Wahlkomitees, Howard Hunt und Gordon Liddy. Sie bekennen sich schuldig, machen aber keine Aussagen zur Sache. Sie sind so siegessicher angesichts einer offenkundig vorinstruierten Staatsanwaltschaft, dass Richter Sirica in das Verfahren unmittelbar eingreift. Das Spiel zwischen Angeklagten und Staatsanwälten ist in seinen Augen eine offensichtliche Missachtung des Gesetzes. Nach Abschluss des Verfahrens am 30. Januar legt er die Urteilsverkündung auf den 23. März fest. Einige der Angeklagten lässt er noch im Gerichtssaal verhaften. 7 Tage später, am 7. Februar 1973, beschließt der Senat einen Watergate-Untersuchungsausschuss unter dem Senator von North Carolina, Sam Ervin, einzusetzen. Der Ausschuss soll sämtliche Wahlkampfaktivitäten des Präsidenten untersuchen. Nixon beteuert in einem Fernsehauftritt seine persönliche Unschuld.
Ich habe wiederholt aufgefordert, zu untersuchen, ob es Grund gibt, anzunehmen, dass die Mitglieder meiner Administration in irgendeiner Weise daran beteiligt sind. Mir wurde wiederholt versichert, dass es nicht der Fall ist.
Die Washington Post berichtet zwar in jenen Wochen weiter, doch die überraschendste Bestätigung für ihre Recherche sollte erst am Tag der Urteilsverkündung kommen. Nachdem Richter Sirica die Angeklagten zu Höchststrafen verurteilt hat, verliest er einen Brief des Ex-CIA-Mannes McCord. In diesem legt er nicht nur die geheimen Absprachen zu dem Prozess offen, sondern benennt auch hochrangige Regierungsmitglieder als Mitwisser und Initiatoren eines illegalen Systems. Der Brief endet mit der Bitte um ein persönliches Gespräch mit dem Richter, da er, McCord, kein Vertrauen zu FBI-Agenten und Gerichten hat, deren Staatsanwälte für das Justizministerium arbeiten. McCord belastet in seinem Brief besonders den Rechtsberater des Weißen Hauses, John Wesley Dean III. Das Weiße Haus hat in der Zwischenzeit die Flucht nach vorn angetreten und mit dem Sonderstaatsanwalt Richard Cox einen eigenen Ermittler auf den Fall angesetzt. Doch das öffentliche Misstrauen ist bereits zu weit fortgeschritten und man traut allgemein dem Präsidenten nicht mehr. Am 30. April verkündet Nixon die Entlassung von Dean, Haldeman, seinem Berater für innenpolitische Fragen John Ehrlichman und Justizminister Kleindienst. Die Berliner Mauer im Weißen Haus beginnt zu bröckeln. Die wichtigsten Säulen des Systems Watergate brechen weg. Dean kooperiert mittlerweile mit dem Untersuchungsausschuss und sagt am 25. Juni aus:
Ich habe dem Präsidenten gesagt, dass in der Präsidentschaft ein Geschwür wächst. Und wenn dieses Geschwür nicht entfernt wird, wird der Präsident davon getötet.
Dean bestätigt, dass Nixon unmittelbar in den Watergate-Fall verwickelt ist. Am 16. Juli wird der Assistent von Nixons ehemaligem Stabschef Richard Haldeman, Alexander Butterfield, vernommen. All dies vor den laufenden Kameras der Fernsehstationen.
In den Anhörungen zu Watergate trat heute überraschend ein Zeuge auf und machte eine dramatische Enthüllung. Alexander Butterfield, ein früherer Angestellter von Haldeman, sagte, dass Präsident Nixon geheime Abhöranlagen in seinem Büro und an seinem Telefon installiert hat.
Ich wusste von den Abhöranlagen.
Die Aussage von Butterfield schlägt ein wie eine Bombe. Bislang wusste niemand, auch nicht die Reporter der Washington Post, dass es im Oval Office des Präsidenten eine Mikrofonanlage gibt, die alle Gespräche aufzeichnet. Umgehend fordert der Untersuchungsausschuss, aber auch der Sonderermittler der Regierung, die Herausgabe sämtlicher Tonbänder. Nixon weiß um die Brisanz der Bänder und blockt.
Der Watergate-Senatsausschuss hat heute Klage beim Bundesgericht eingereicht, um von Präsident Nixon die Herausgabe der Watergate-Tonbänder zu erreichen.
Am 10. Oktober muss Vizepräsident Spiro Agnew wegen des Vorwurfs der Bestechung zurücktreten. Nixon ernennt Gerald Ford als neuen Vizepräsidenten.
He is a man with the responsibilities of the great office that I hold. We could all say the leadership of America is in good hands.
Während Nixon den Amerikanern noch demonstrativ einen Präsidenten darstellen will, dessen gute Hand das Land wirklich führt, versucht er, den von ihm eingesetzten Sonderermittler loszuwerden. Es folgt das sogenannte Saturday Night Massacre, ein in der Geschichte der USA einmaliger Vorgang.
In einer atemberaubenden Abfolge geschahen diese Nacht historische Ereignisse. Der Präsident der Vereinigten Staaten forderte, dass der Justizminister den Sonderermittler Archibald Cox entlässt, der sämtliche Personen und mit dem Watergate-Fall verbundene Verbrechen vor Gericht bringen will. Der Justizminister Elliot Richardson lehnte ab und trat zurück. Der Präsident forderte daraufhin den stellvertretenden Justizminister William Ruckelshaus auf, den Sonderermittler zu entlassen. Ruckelshaus lehnte ab. Der Präsident entließ daraufhin Ruckelshaus sofort. Daraufhin wurde Staatssekretär Robert Burke zum Justizminister ernannt. Burke wurde aufgefordert, Sonderermittler Cox zu entlassen. Er tat es.
Die Forderung nach Amtsenthebung wird nun auch im Senat immer stärker. In seltener Deutlichkeit wird Nixon angegriffen.
Ich begrüße diese Untersuchung. Die Menschen müssen wissen, ob ihr Präsident ein Gauner ist oder nicht. Ich bin kein Gauner.
Durch die USA geht eine Welle der Empörung. Einige Senatoren bringen jetzt Anträge zur Amtsenthebung des Präsidenten ein.
Präsident Nixon übergab heute die Watergate-Bände.
Die Glaubwürdigkeit des Präsidenten, längst in ihren Fundamenten erschüttert, hängt an den möglicherweise entscheidenden, gelöschten 18 Minuten auf dem Tonband aus dem Oval Office des Weißen Hauses. Wer hat das Band gelöscht und warum? Der Watergate-Fall und damit der Fall des Präsidenten ist nicht mehr aufzuhalten. Die Hartnäckigkeit der Journalisten gegen eine übermächtig scheinende Regierung und ihren Präsidenten stürzt die USA zunehmend mehr in eine gewaltige innenpolitische Krise. Es ist ein Reinigungsprozess und ihn gilt es zu bestehen. In Anerkennung dieser Leistung bekommen die Washington Post und ihre Journalisten den Pulitzer-Preis verliehen. Bob Woodward dazu?
Ich denke, Journalismus ist eine Frage der Erfahrung, wie das Gesetz, das Recht, wo man auch immer weiter lernt. Du versuchst zu verstehen, aber das wird dir nie gelingen. Du musst begreifen, dass, wann immer du auf etwas stößt und dir klar wird, das wusste ich vor 2 Wochen oder vor 2 Stunden, vor 2 Minuten noch gar nicht. Du, egal was du tust, nie die ganze Wahrheit kennen wirst. Du versuchst einen Treffer zu landen, aber es ist immer nur ein Streifschuss. Du nimmst dir Zeit, bist sorgfältig, versuchst fair zu sein, ziehst genau ins Schwarze. Aber am Ende ist es immer nur ein Streifschuss.
Anfang 1974 beginnt das Repräsentantenhaus die Möglichkeit, eine Amtsenthebung des Präsidenten zu prüfen. Im Juni legte der Irwin-Untersuchungsausschuss 1250 Seiten Abschlussbericht vor, darin 10 strafbare Handlungen der Regierungsmannschaft und des Präsidenten. Am 27. Juli 1974 fällt die Entscheidung mit 28-10 Stimmen für die Einleitung eines Verfahrens wegen Behinderung der Justiz, illegale Parteispenden, illegale Verwendung von Wahlkampfgeldern, Missbrauch von Regierungsvollmachten und Vorteilsnahme.
Nach 6 Monaten politischer und rechtlicher Manöver und Ermittlungen hat der Justizausschuss des Repräsentantenhauses heute formell seine Anhörungen zur Amtsenthebung von Präsident Nixon begonnen.
Der oberste Gerichtshof entscheidet einstimmig für die Herausgabe der Tonbänder aus dem Weißen Haus. Nixons Fall ist nur noch eine Frage der Zeit. Anfang August wird der Inhalt eines weiteren, bislang unbekannten Tonbandes bekannt.
Den Gesprächsprotokollen zufolge wusste der Präsident 6 Tage nach dem Einbruch, dass die Einbrecher in Verbindung mit seiner Wahlkampagne standen, wusste, dass die Aktion vom Wahlkomitee finanziert wurde und wusste auch, dass die CIA aufgefordert wurde, den Fall zu vertuschen.
Auf dem neu entdeckten Tonband ist ein Gespräch zwischen Nixon und seinem Stabschef Haldeman. 5 Tage nach dem Watergate-Einbruch diskutieren sie auch, die Ermittlungen aus Gründen der nationalen Sicherheit zu blockieren. Es ist das Smoking Gun. Der rauchende Colt, der Beweis.
Wir hatten einige der frühen Geschichten gemacht über das Watergate-Komitee des Senats, den Justizausschuss des Weißen Hauses und die Untersuchung zum Amtsenthebungsverfahren. Die Sonderermittler Cox und Jaworski untersuchten das, brachten eine Menge Leute ins Gefängnis. Das oberste Gericht entschied, dass der Präsident die Bänder rausgeben muss, was ihn letztlich zu Fall brachte, denn sie waren der ultimative Beweis. Genau genommen hat sich Nixon selbst zur Strecke gebracht. Was die Nixon-Regierung angetrieben hat, war Hass. Nixon war unglaublich von Hass erfüllt. Und wenn man die Bänder hört, wird einem Angst und Bange.
Im Ausschuss des Repräsentantenhauses stimmen jetzt alle Abgeordneten, auch die Republikaner, für eine Amtsenthebung.
Mr. Nixon appellierte an das Land, ihm zu glauben, dass er seinen Amtseid nicht gebrochen hat. Aber das Land glaubte das nicht. Der Kongress glaubte es nicht und so ist Nixon verloren.
Am 9. August 1974 tritt Richard Nixon, der 37. Präsident der Vereinigten Staaten, vor die Fernsehkameras.
Amerika braucht einen Präsidenten und einen Kongress, die sich besonders in dieser Zeit mit den Problemen im Land und im Ausland intensiv beschäftigen können. Um mich in den kommenden Monaten dem Kampf um meine persönliche Situation widmen zu können, und der Kongress sich auf die großen Fragen des Friedens und der Prosperität ohne Inflation im Lande konzentrieren kann, trete ich als Präsident zurück. Vizepräsident Ford wird in dieser Stunde in seinem Büro als Präsident vereidigt.
Obwohl seit einiger Zeit erwartet, war die Nachricht für Amerika ein Schock. Auch für die Journalisten, denn nicht erst ab diesem Moment war ihnen die Verantwortung für das Land und seine Bürger bewusst. Ben Bradley erfährt die Nachricht in seinem Büro.
Ich war in der Washington Post und konnte es erst nicht glauben. Ich meine, ich glaubte es, weil es unausweichlich war. Also, wir waren uns sicher, völlig sicher, dass es passieren würde. Aber wir konnten es trotzdem nicht glauben. Unsere Quellen sagten, wenn wir es vorher veröffentlichen, wird er seine Meinung ändern und nicht zurücktreten. So begannen wir zu titeln »Kurz vor dem Rücktritt« und »Gespräche über Rücktritt«. Und dann erfuhren wir, ich glaube, er wollte es so gegen 9 oder 8 Uhr abends verkünden, er trat zurück. Ich war in der Redaktion, wo sonst? Damals lebte ich ja praktisch dort. Und wir hatten richtig Angst, dass wir... Nun, uns war klar, dass diese Titelseite ein historisches Dokument werden würde, dass man sie in Geschichtsbüchern wiederfinden würde. Also wollten wir unbedingt alles richtig machen.
Der Rücktritt des Präsidenten und das Ausmaß der politischen Verfehlungen im Weißen Haus stürzen die USA in eine lange politische Krise. 40 Personen, darunter frühere hochrangige Regierungsmitglieder, werden angeklagt und teilweise zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Mit John Mitchell wird erstmalig auch ein ehemaliger Justizminister zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Die Watergate-Einbrecher werden von Richter Sirica nach einem halben Jahr entlassen. Nixon selbst wird kurz nach seinem Rücktritt von seinem Nachfolger im Weißen Haus, Gerald Ford, begnadigt. Gesellschaftlich geächtet zieht er sich nach Kalifornien zurück, weiterhin hartnäckig seine Unschuld beteuernd. Am 22. April 1994 verstirbt Richard Nixon an den Folgen eines Schlaganfalls. Ein offizielles Staatsbegräbnis findet nicht statt. In der Folge des Watergate-Falls erhält der Senat das Recht, Sonderermittler einzusetzen. Die USA führen den Freedom of Information Act ein, das Recht für jedermann, Regierungsakten einzusehen. Der Fall Monica Lewinsky und Präsident Bill Clinton wird von dem Juristen Kenneth Stark als Sonderermittler des Senats untersucht. Monica Gate, wie es schnell in der Presse heißt, ist wohl nach Watergate der bekannteste, wenn auch sicherlich nicht der wichtigste Fall in der Geschichte der USA. Am 31. Mai 2005 veröffentlicht die Zeitschrift Vanity Fair einen Artikel, mit dem eines der bestgehütetsten Geheimnisse der USA aufgedeckt wird. Mit dem Satz »Ich bin der Kerl, den sie Deep Throat nannten« gibt der 91-jährige Mark Felt nach 33 Jahren Schweigen seine Identität preis. Der geheimnisvolle Informant von Bob Woodward war kein geringerer als der stellvertretende Direktor des FBI. Gefragt, ob er Präsident Nixon stürzen wollte, sagte er, »Nein, ich wollte ihn nicht stürzen. Ich habe nur meine Pflicht getan.« Seine Familie bezeichnet ihn in einer Erklärung als einen amerikanischen Helden, der aus moralischen und patriotischen Gründen viel riskiert hat. Auf die Frage, wie er sich nach dem Rücktritt von Präsident Nixon gefühlt hat, sagte der Chefredakteur der Washington Post, Ben Bradley, »Wir haben einen richtig guten Job gemacht.«
Nach der ganzen Geschichte hatte ich Angst um das Image der Post, dass vielleicht ein Teil der Bevölkerung denken würde, die Schweine wollten ihn zu Fall bringen und sie haben es geschafft.
30 Jahre später reflektiert Bob Woodward den Watergate-Fall, der untrennbar mit seinem Namen und dem von Carl Bernstein verbunden ist. Seiner Meinung nach hat sich für den guten Journalisten und seinen Umgang mit einer Geschichte nichts geändert.
Ich weiß nicht, ob ich stolz darauf bin. Ich denke, Stolz ist Anmaßung. Wenn man sich diesem Gefühl hingibt, dann kann es einen genauso zerstören wie Hass. Also versuche ich, dem keinen Raum zu geben. Ich mag meine Arbeit. Ich bin bis heute noch fassungslos darüber, dass ich wichtige Teile dieser Geschichte einfach nicht gesehen habe. Einer der verantwortlichen Redakteure der Post, Howard Simmons, kam damals zu mir. Er arbeitete nicht an dem Watergate-Fall, aber ich war neu bei der Post und steckte fest, und er sagte, du kannst einen Menschen nicht nach wenigen Stunden verstehen. Mit anderen Worten, du sollst es erst gar nicht versuchen, es wird dir nicht gelingen. Mach langsam, lass dir Zeit, grabe, geh zurück. Und niemand geht weit genug zurück oder lässt sich ausreichend Zeit oder gräbt tief genug. Ich schon gar nicht.
Die Washington Post, Carl Bernstein und Bob Woodward und der Fall Watergate stehen in der Ruhmeshalle des Journalismus an einsamer Spitze. Ihre Geschichte ist zum Herzstück des Mythos um den amerikanischen Journalismus geworden. Dabei wird aber übersehen, dass sie einen großen Unterstützerkreis hatten. Journalisten, Beamte, Politiker und einfache Bürger, die sich dem Gesetz, aber noch mehr der freiheitlichen Ordnung, dem Recht auf freie Meinungsäußerung, der Pressefreiheit und letztlich einem hohen Gut der Wahrheit in der Politik verpflichtet fühlten. Ohne diese Frauen und Männer hätte die Geschichte nicht geschrieben werden können. Damals, aber mehr noch heute, scheint der Kampf um Pressefreiheit und die kritische Kontrolle des Staates durch die vierte Gewalt nicht nur angesichts bestehender autoritärer Staaten notwendig. Auch in unseren westlichen Demokratien ist ein radikaler Verfall des journalistischen Berufsstandes zu beobachten. Die investigative Recherche und freie Diskussion weicht zunehmend der gelenkten Information. Sensationslust bis hin zur Manipulation führt zu einem massiven Vertrauensverlust, den die Medien in den letzten Jahren erfahren. Es ist auch ein Spiegel für ihren beliebigen Umgang mit der Wahrheit und ihrer Anbiederung an die Politik. Die Washington Post veröffentlichte in der Zeit zwischen der Entdeckung des Watergate-Einbruchs bis zur Amtsenthebung von Nixon insgesamt 400 Artikel. Präsident Richard Nixon verkündete nach jahrelangen Verhandlungen am 23. Januar 1973, also inmitten des Watergate-Falls, den Waffenstillstand in Vietnam und damit das Ende des Vietnamkrieges. 4 Tage später wird in Paris der Vertrag mit der Volksrepublik Vietnam unterschrieben. Wesentlichen Anteil am Zustandekommen dieses Vertrages hat Außenminister Henry Kissinger. Seine Rolle im Watergate-Fall wird nie aufgeklärt.
Watergate, der Fall von Präsident Nixon. Eine Hördokumentation von Heiko Petermann. Kommentar Oliver Nitsche. In weiteren Rollen Thomas Morris, Matthias Schervenikas, Joachim Schönfeld und Viktor Pavel. Regie und Ton Dirk Schwibbert. Eine Produktion von Mainland Media im Auftrag von Argon Hörbuch 2008.
Ja, das war unsere erste Folge von Zurückgespult. In der nächsten Woche geht es dann um das Leben der Widerstandskämpferin Sophie Scholl. Wir haben übrigens auch noch andere Podcasts, zum Beispiel Morgen ist Zukunft. Dort besuchen wir Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. Das alles findet ihr unter podcast.argon-verlag.de oder aber in der Podcast-App eurer Wahl. Na dann, macht's gut und bis zur nächsten Woche.